Mein Thema heute ist: Lebe unter dem Segen Gottes. Lebe unter dem Segen Gottes. Ich könnte auch sagen, lebe unter der Schirmherrschaft des Herrn oder lebe unter dem Schutz des Höchsten oder lebe einfach unter einem offenen Himmel, unter der Gnade Gottes, also lebe unter dem Segen Gottes, lebe unter den Bedingungen Gottes. Gottes Bedingungen sind immer gut und wunderbar, also was er uns anbietet. Zuerst einmal lade ich noch ganz schnell ein für den nächsten Gottesdienst am Mittwoch, 16 Uhr, dann am Freitag 19 Uhr und am Samstag 19 Uhr und Sonntag wieder 10 Uhr. Die Woche ist rum. So, wir laden ein. Denn du sollst unter dem Segen Gottes leben. Ein Tag in seinen Vorhöfen ist besser denn 1000. Also kannst ausrechnen, du verlängerst dein Leben, wenn du im Hause Gottes bist, in der Gegenwart Gottes bist und da bist, wo Gott zu Hause ist, wo die Kraft Gottes wirst, wo die Gnade Gottes sich offenbart, da bist du in guten Händen. Halleluja. Es ist eine Tatsache, dass Gott die Menschen liebt und nur das Beste will. Gott will das Beste für dich und mich. Bist einverstanden? Kannst du Amen sagen? Ist dir recht so, dass es dir gut geht oder willst du, dass es dir schlecht geht? Dass du auf alle vier krabbelst und siehst, dahin siehst? Nein, Gott will, dass es uns gut geht. Und Gott will dir und mir und uns allen Gutes tun, mehr denn je zuvor. Denn wir gehen der Ewigkeit entgegen, wir gehen dem Guten entgegen. Wir verlassen diese Welt, mehr und mehr verlassen wir alles hinter uns und wir gehen nach vorne. Im Neuen Testament, mir gefällt es, im Neuen Testament zu lesen, ich mag das Neue Testament, das ist ein bisschen eine andere Ebene wie das Alte Testament. Das Alte Testament ist irdisch, da gibt es Krieg und Kampf und Streit und Auseinandersetzungen. Im Neuen Testament ist mehr, man geht Richtung Himmel an, man geht mehr der Herrlichkeit Gottes entgegen. Also man verlässt die Wüste, man verlässt Probleme, man verlässt Anfechtungen und man geht dem neuen Jerusalem, der Stadt Gottes entgegen. Ich freue mich. Jeder Gläubige im Neuen Testament wird als Heiliger beschrieben und betitelt. Also du hast einen Titel, du bist ein Heiliger. Du bist nicht Christ, du bist nicht Gläubiger, du bist nicht Wiedergeborener. Du bist ein Heiliger in den Augen Gottes. Und du musst dich so sehen, wie Gott dich sieht. Gott sieht dich nicht als ein Sünder, sondern Gott sieht dich als Heiliger. An die Heiligen zu Korinth, an die Heiligen zu dort und dort in dieser Stadt, wo jeweils Gläubige waren. Heilige leben für Gott. Heilige sind bei Gott angestellt. Heilige sind Gottes Angestellte, Gottes Diener, sind Auserwählte des Herrn. Sie sind auserwählt, im Dienst Gottes, Gottes Arbeit zu tun, hier auf dieser Erde. Das sind Heilige. Und Heilige stehen unter dem Segen Gottes. Heilige. Paulus, von ihm heißt es, er ist ein auserwähltes Werkzeug. Er war ein Heiliger. Und jeder, der irgendwo Gott, selbst in Kleinigkeiten dient, ist ein Auserwählter, ist ein Heiliger. Und Heilige sind Gesegnete Gottes. Heilige tragen sogar den Segen weiter. Heilige verstreuen, versprühen, so wie ein Fluidum. Sie versprühen das in ihrer Umgebung und Menschen sagen, also hier muss ein Besonderer vorbeigegangen sein, ein Heiliger. Und alle, die für Gott arbeiten, und ich sage, alle, die für Gott arbeiten, die Gott dienen, sind Heilige, sind Geheiligte. Denn nur Geheiligte können und dürfen Gott dienen. Und sie sind die wahren Segensträger. Und Gott will heute, morgen in unserer Mitte Heilige noch motivieren und einfach nach vorne bringen. Denn du sollst gute Gedanken Gottes verwirklichen, gute Absichten des Herrn verwirklichen. Dazu sind wir da. Dazu sind wir berufen. Weißt du, man hat dein Vertrauen vielleicht missbraucht, man hat deinen Ruf missbraucht, man hat vieles missbraucht in deinem Leben. Aber Gott sagt, ich will dich wiederherstellen und du sollst mir dienen. Du bist mein auserwähltes Werkzeug, Saul von Tarsus, das war ein Verbrecher. Und Gott hat diesen Verbrecher gebraucht. Warum? Weil Gott aus jedem etwas Nützliches macht. Und Gott ist an jedem interessiert, der sich für ihn gebrauchen lässt. Gott ist für mich zuerst mal ein guter Vater, ein liebender Vater, ein barmherziger Vater, ein gütiger Vater, der sehr gerecht ist, der heilig ist, der nur das Beste von einem will und für einen will. Also Gott will das Beste für dich und mich. Also ich ermutige dich, beschäftige dich mit dem guten Gott. Nicht mit dem Gott, der straft und züchtigt und rachesüchtig ist und blutrünstig ist und sagt, ich verlange Opfer. Nein, das Opfer wurde bereits gegeben auf Golgatha. Amen. Jesus war das Opfer. Und deshalb, du musst jetzt heute, um gerettet zu werden, keine Opfer mehr bringen. Du musst nur sagen, Vater, ich bin da, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Und schon bist du wieder ein Gesegneter. Manche Leute möchten nur Tagelöhner sein. Vergiss es. Gott will nicht, dass du ein Tagelöhner bist. Gott will, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist. Das ist eine Berufung. Eine hohe Berufung hast du. Was ist gut für uns? Was ist gut für uns? Eine gute Frage. Und ich möchte zuerst mal versuchen, diese Frage zu erklären und nachzugehen. Was ist gut für mich? Zuerst einmal, du sollst informiert sein, was Gottes Wille für dein persönliches Leben ist. Gottes Wille für dein persönliches Leben ist nicht, dass du auf alle vier krabbelst, dass du dahin siehst, dass du leidest und dass du stirbst und verreckst und vor die Hunde fällst oder kommst. Nein, Gottes Wille ist, dass du aufstehst und dass du deine Strecke läufst und dass du den guten Kampf des Glaubens kämpfst und dass du siegreich nach Hause kommst. Das war mein Sohn, der war tot und ist lebendig geworden. Im Vater Unser, da hat man früher gebetet. Weißt du, jetzt dieses ökumenische Vater Unser, das ist ein bisschen zu abgewandelt und ich weiß nicht ganz sicher, ist es gut oder ist es schlecht. Aber früher hat man gebetet und erlöse uns vom Übel. Das gefällt mir viel besser. Der Böse, das ist der Teufel. Der ist irgendwo weit weg, womöglich. Aber erlöse von dem Übel, von den üblen Zuständen, von den üblen Gefühlen. Erlöse mich von den Übeltätern. Erlöse mich von dem Übel. Also manchmal bete ich, lieber erlöse mich vom Übel. Und wir haben so viel Übles in unserer Umgebung. So viel Stinkendes, so viel Saures, so viel Bitteres, so viel ja Unkorrektes und so weiter. Erlöse uns von dem Übel. Von den Lagen, die mir Schaden anrichten oder Situationen, die mir Schaden anrichten, von der Bedrückung, erlöse mich von dem Übel. Und Gott will dich erlösen. Du darfst jeden Tag bitten, erlöse mich von dem Übel, von den ganzen Widerwärtigkeiten, erlöse mich von den ganzen Beschimpfungen, Beleidigungen, von den ganzen übelgesinnten Menschen um mich herum. Hast du welche? Deine Nachbarn vielleicht, die da so poltern und Kollegen, die dich mobben. Erlöse mich von den Menschen, die mich beneiden und verletzen. Erlöse mich von ganzen Bösewichten. Erlöse mich von dem Übel. Und das ist schon Segen, wenn du erlöst wirst und die ganzen Übeltäter hinter dir lässt. Das ist fantastisch. Erlöse mich von dem Übel und nicht nur von dem Bösen. Der Böse ist besiegt für mich. Der Teufel ist zerschmettert, der Schlange, der Kopf ist zertreten, aber der Schwanz ist noch da. Und das ist das Übel. So dieses, das was noch nachhakt und so weiter. Der Rest, dieses Übel, das Böse, erlöse uns. Was ist gut für uns? Das, was für die Ewigkeit gut ist, ist auch gut für mich. Das ist meine These. Das, was für unser Leben gut ist, ist auch gut für mich. Das, was für die Freiheit gut ist, das ist auch gut für mich. Also diese Freiheit, all diese Dinge. Das, was gut ist und vollkommen ist, dem sollen wir nachdenken, dem sollen wir nachsinnen in unserem Leben. Das, was der Vollendung dient, und das ist Segen. Lebe unter dem Segen Gottes. Lebe unter einem guten Stern und einem guten Vorzeichen. Und die Vorzeichen bestimmen dein Leben. Die Vorzeichen. Lebe unter dem, was dich weiterbringt, was dich dem Ziel näher bringt. Und dieses Wissen, was ist der Wille Gottes? Das ist schon ein Segen. Nicht nur den Willen Gottes tun, sondern zu wissen, das ist der Wille Gottes. Das ist gut für mich und das will ich so, denn ich weiß, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Also, ich nehme es an und bin schon gesegnet. Je mehr du über Gott und seine Welt und seine Pläne, seine Ideen weißt, desto ruhiger und gelassener kannst du sein, desto sagst, na ja, komm, die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber die den Willen Gottes tun, die bleiben in Ewigkeit. Du weißt, was kommt und du weißt, wer kommt. Lübcke, einer der deutschen Ministerpräsidenten oder Bundespräsidenten, hat gesagt, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und eine gute Botschaft. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und unser Herr war schon immer da und er ist immer noch derselbe. Und deshalb, wenn ich weiß, mein Gott ist immer noch derselbe, der ist unveränderbar, der bleibt in Ewigkeit der gleiche, der er immer war, dann kann ich ganz gelassen sein. Ich kann heute leben und ich weiß, er ist immer derselbe. Die Welt mag sich verändern, die Umstände mögen sich verändern. Ich bin unter einem guten Vorzeichen, unter guten Bedingungen. Das zu wissen, ist schon ein großer Segen. So wie der Hiob sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war für ihn Heilung, das war für ihn Genesung, das war für ihn Befreiung. Gott wechselt nicht und Gott verändert sich nicht und Gott ist nicht so launisch, wie wir manchmal denken. Ja, heute mag er mich und morgen mag er mich nicht. Nein, er mag mich alle Zeit. Er mag mich in guten Tagen wie in schlechten Tagen. Und das macht mich gewiss, das macht mich getrost. Und ich weiß, ich bin hier angesprochen von Gott. Er liebt mich, er trägt mich, er führt mich. Jesus derselbe, alle Zeit. Der damals 5000 Leute speiste. Der von der Jungfrau Maria geboren wurde, er ist immer noch derselbe. Der in den Himmel fuhr und die Jünger segnete, der ist derselbe. Und weißt du, das Letzte, was wir von Jesus wissen, ist, Er segnete sie vom Ölberg ab. Und sie gingen hinab nach Jerusalem. Sie gingen wieder in die Hölle hinein, in den Rachen des Löwen hinein, wo die Juden sie auffressen wollten. Aus Angst vor den Juden haben sie sich versteckt. Sie gingen hinab als Gesegnete. Du kannst in einer verfluchten, verdammten, dahingegebenen Welt leben, wenn du weißt, ich bin unter dem Segen Gottes. Jesus hat mich gesegnet. Und alle Gläubigen, die an Jesu Wiederkunft glauben, an Jesu Himmelfahrt glauben, an Jesu Auferstehung glauben, die wissen, wir sind gesegnet. Von morgens früh bis abends spät, du bist gesegnet. Du musst nicht fragen, bin ich gesegnet oder bin ich nicht gesegnet? Ja, du bist es. Ist jemand in Christo? Er ist ein Gesegneter. Nicht nur eine neue Kreatur. Derselbe Jesus, der sagte, fürchte dich nicht. Derselbe Jesus sagt, ich komme wieder und nehme euch zu mir. Derselbe Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Derselbe Jesus. Und er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also du musst nicht rätseln, ist Gott da oder nicht, er ist da. Du bist ein Gesegneter. Du musst es nur dir bewusst werden. Du musst nicht auf die Welt hören, auf die Menschen hören, was die sagen und so weiter. Es ist gut, dass du den Herrn kennst und wenn du ihn kennst, weißt du alles. Verstehst alles, blickst alles durch. Du hast den Segen des Vaters, den Segen des Sohnes und den Segen des Heiligen Geistes. Du bist immer bei der gleichen Firma, beim gleichen Verein, bei der gleichen Institution, bei dem gleichen Werk, im gleichen Programm. Du bist unter dem Segen des Vaters, du bist unter dem Segen des Sohnes und du bist unter dem Segen des Heiligen Geistes. Der dreieinige Gott ist mitten unter dir und in dir und um dir herum. Er umgibt dich von allen Seiten. Es ist gut, dass du mit diesen Gewissheiten lebst. Gott bleibt immer der Erwarter selber, der Unveränderliche. Der Herr Jesus sagt sogar, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist gut, dass ich weggehe. Und wenn ich weggehe, kommt der Tröster, der Heilige Geist. Noch ein größerer Segen. Weißt du, der Segen steigert sich. Der Segen des Vaters, das ist die Natur, die Schöpfung, die Tiere, die Menschen, die Welt, der Kosmos, der Raum, die Erde und Wasser und Luft. Aber dann kommt Jesus und er bringt den Segen des Vaters noch mit und noch seinen Segen. Und er segnete sie. Und der Segen des Heiligen Geistes ist noch viel größer und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird uns bei Gott vertreten. Das ist noch eine größere Stufe, eine höhere Stufe. Egal wie die Wege Gottes in deinem und meinem Leben aussehen, der Segen ist es, was uns reich macht. Der Segen Gottes, es ist gut. Und das Gute ist immer ein Segen. Das ist der Ratschluss Gottes, das ist der Segen. Alles, was von Gott kommt, ist gesegnet. Alles, was von Gott kommt, seine Pläne, seine Ideen, sein Wille. Solange du seinen Willen tust, bist du im Segen Gottes. Da musst du nicht zweifeln. Ja, ich bin aus der Gnade gefallen. Gehorche dem Herrn, was er dir sagt, was dein Gewissen dir sagt, was deine innere Stimme dir sagt. Setze seinen Willen durch, Gottes Willen. Und so weiter. Nicht deinen Willen, setze Gottes Willen durch und du wirst merken, ich bin gesegnet. Das funktioniert, das läuft. Das ist gut für mich. Und deshalb, Jesus sagt, es ist gut, dass ich hingehe, denn das war der Wille Gottes, dass er weggeht. Ich muss Platz machen noch für einen anderen, den Tröster, den Parakletos. Es ist ein Segen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Ein Blinder merkt es nicht, sieht nichts, erkennt nichts. Deshalb ist es wichtig, dass du offene Augen hast. Das hat der Herr getan, das hat der Herr getan. Gott hat liebe Menschen in meine Umgebung gesetzt oder Gott hat diese Menschen in meine Umgebung gesetzt. Und erlöse mich von den Übel. Das gebe ich Gott ab, dass er mich von diesen Übeltätern erlöst und befreit. Das macht er auf seine Art und auf seine Weise. Und auch die Befreiung Gottes ist auch ein Segen. Denk an Josef. Josef kam ins Gefängnis und er wurde von Potiphar erlöst. Hat mit Frau Potiphar nie mehr was zu tun gehabt. Der war erlöst. Manchmal denken wir, also was ich alles durchmachen muss, nein, das ist auch ein Segen. Erlösung ist auch ein Segen. Und Erlösung beginnt immer mit Gericht, mit Knast. Und da knistert's. Da musst du durch und dann wirst du nochmals, noch eine Stufe tiefer geht's dort unten im Gefängnis und er wird vergessen. Aber dann kommt der Segen, dann kommt die Erhöhung. Wenn du durchgehalten hast. Die meisten, die nicht durchhalten, die kriegen auch den Segen nicht. Aber derjenige, der treu ist bis zum Schluss, bis zu Ende, der wird gesegnet. Denn der Segen ist nicht immer am Anfang. Wir meinen, der Segen wäre immer am Anfang. Ich segne dich, aber mit den frommen Sprüchen kannst du nicht viel anfangen. Vergiss die ganzen frommen Sprüche der Frommen. Mit denen, die kannst du alle in den Container stecken. Aber das nachher, was am Ende, wo du das durchgestanden hast, die Prüfung, wo du dich bewährt hast, dann Halleluja. Das ist der Segen. Das steckt, da kannst du das in die Tasche stecken, dann hast du was für dein persönliches Leben. Das ist der Segen. Der Segen ist immer am Schluss. Deshalb sagt die Bibel, schauet ihr Ende an. Nicht den Anfang. Der Anfang, viele sind am Anfang, auch der Herr hat mich gesegnet. Oh, ich habe eine Verheißung bekommen vom Herrn, eine Prophetie. Und dann gehen sie damit hausieren. Vergiss das alles. Erst wenn die Prophetie sich erfüllt hat, da hast du was in der Tasche. Damit kannst du was anfangen. Nicht mit den frommen Sprüchen. Der Gesegnete ist immer gesegnet. Kannst du da Amen sagen? Ja, der ist immer gesegnet. Es ist gut, sagt der Herr. Es ist gut. Es ist gut, wenn Gott uns manchmal belehrt und auf seine Art macht, wie er das möchte, wenn wir in seiner Schule sind, in seiner Ausbildung sind, wenn er uns sehend macht, wenn er uns die Augen öffnet. Weißt du, das ist ein Segen, wenn unser Ohr öffnet, dass wir verstehen, die Dinge begreifen, wenn unser Verstand öffnet. Weißt du, Wissen und Verstehen sind zwei Paar Stiefeln. Viele wissen viel, aber verstehen nichts. Die tragen Kopf und man fragt sich, wozu. Können sich auch das sparen. Also der Segen ist es, dass Resultate kommen. Das ist der Segen. Weißt du, der Segen ist, weißt du, man sagt dann im Herbst, wenn die Ernte eingebracht hat, das war eine gesegnete Ernte. So, das Aussehen, das ist harte Arbeit, das ist Plage, das ist Stress. Du siehst im Glauben, du siehst nichts, du merkst nichts, aber du tust das was. Das ist kein Segen. Aussehen, arbeiten, schuften ist kein Segen. Erst ernten. Und genau das ist, was Gott will. Das Gottesbewusstsein ist ein Geschenk, das du von selbst nicht lernst. Das muss dir Gott geben. Er muss sich dir offenbaren, muss in dir das Wissen, sein Wissen vermitteln. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Wissen, dass Gott meine Gebete hört. Du musst nicht die Gebetserhörung haben, du musst nur wissen, dass Gott meine Gebete hört. Das ist schon ein Segen. Dass das himmlische Telefon funktioniert. Dass diese himmlische Kommunikation funktioniert. Du musst nur wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist ein Segen. Ich will dir nur auflisten, was ein Segen ist. Segen sind nicht fromme Sprüche, Leute. Segen ist zu wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Er hat mein Leben in seiner Hand, das Leben dieser ganzen Welt. Der Herr ist der Herr aller Dinge. Ohne ihm läuft nichts. Und wir sind bei ihm in guten Händen. Das ist ein Segen, zu wissen, ich bin bei Gott in guten Händen. Wer in der permanenten Gegenwart Gottes lebt, in einer ständigen Verbindung mit Gott hat, sein Segen fließt durch dein Leben. Diese ständige, permanente Verbindung, der ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser, wie Psalm 1 sagt, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit, der wartet, der kann warten, der kann geduldig sein, der kann sagen, das ist gut, ich muss heute keine Frucht bringen, aber morgen, übermorgen, vielleicht nächstes Jahr, ich bringe Frucht. Der ist geborgen, wird getragen, fühlt sich getragen. Der weiß, meine ganze Ewigkeit ist abgesichert, gepflanzt am Wasserbach. Woher weiß ich das, dass Gott ein ewiger Gott ist? Vielleicht eine gute Frage. Du sagst ja, du kannst gut von Gott reden, steht in der Bibel, aber das ist alles nur Philosophie, nur alles so Religion und das ist Theorie, das hat mal was in der Hand. Weißt du, alles was existiert, ist ewig. Alles, was existiert. Selbst ein Tropfen Wasser, hier. Pass auf. Selbst ein Tropfen Wasser. Weißt du, das fällt zu Boden. Und die Bibel sagt, nichts ist umsonst. Jeder Tropfen Wasser, der zu Boden fällt, feuchtet und bringt Frucht wieder. Und so ein Wassertropfen ist zusammengesetzt aus H2O, Trinität eigentlich. H2O. Und so weiter zusammengesetzt. Und es ist einmal Wasser, dann mal Dampf, dann mal Eis, dann mal Nebel. Und so weiter. Aber immer die gleiche Zusammensetzung. H2O. Und so, egal ob jetzt etwas verbrennt, auch die Asche, wenn zum Beispiel Asche irgendwo verbrennt, es bleibt immer die Substanz da, diese Energie bleibt erhalten. Es vergeht nichts. Gott hat alles auf die Ewigkeit angelegt. Weißt du, wenn Gott nicht da wäre, da wäre der gesamte Kosmos ein Chaos. Da würden die Planeten kreuz und quer funken und arbeiten. Aber wie wunderbar hat Gott unser Sonnensystem eingerichtet. Ich habe dieser Tage einen Bericht irgendwo gesehen und da heißt es der Jupiter. Wenn wir den Jupiter nicht hätten, der Jupiter ist viel größer als die Erde, aber dieser Jupiter fängt alle Kometen und Asteroiden und alle möglichen, alles was im Weltraum noch irgendwo schwebt, die Erde wäre schon längst untergegangen, aber der fängt ab. Und dann habe ich gedacht, Mensch, guck mal, so ist unser lieber Gott. Der hat alles wunderbar eingerichtet. Da wird alles abgefangen, alles Negative. Das prallt bei ihm ab. Er fängt es ab, so dass es dich und mich nicht treffen kann. Und das ist ein Segen. Wer unter dem Schutz des Höchsten ist, ist ein Gesegneter. Bei dem alles, was auf dich gerichtet ist, die ganzen Geschosse der Hölle, des Kosmos, des Universums oder woher das auch immer kommen möchte, das prallt bei dir ab. Er fängt es ein. Und das weißt du gar nicht, dass der Jupiter da ist und der Jupiter alles für dich einfängt und für mich. Ich finde fantastisch. Gott hat wunderbar so eingerichtet, dass du ein gesegnetes Leben in Frieden leben kannst. Und je mehr du dich auf Gott konzentrierst, desto mehr Segen kommt in deinem Leben. Je mehr du dich auf Gott konzentrierst, je weniger du das tust, desto weniger Segnungen erlebst du. Die Naturgesetze sind ein Ausdruck der Göttlichkeit. Die Naturgesetze, schau die ganze Funktion der Erde, wie Gott alles so wunderbar eingerichtet hat. Wie groß ist unser Gott, haben wir am Anfang gesungen. Alles ist auf die Ewigkeit angelegt. Alles ist auf ein Ziel gerichtet. Und alles nimmt zwar andere Formen an, aber es bleibt immer die einzelne selbe. So auch der Mensch. Jetzt ist er im Fleisch da, nächstes Mal ist er im Geist da. Und nächstes Mal ist er in der Ewigkeit bei Gott für alle Zeit. Aber wir sind immer eins und dasselbe. Ich werde Johannes Matutis für alle Ewigkeit der gleiche bleiben. Ich werde mich nicht verändern. Habe auch gar keine Lust, mich zu verändern. Ich möchte schon ich bleiben. Und ich bin bei Gott, der ich immer war. Und es ist ein Segen, dass ich derselbe bleiben kann. Nicht nur, dass Gott derselbe ist, sondern auch ich darf ein Teil der göttlichen Natur werden. Und Menschen, die auf Gott sich verlassen, sind gesegnet. Lebe unter dem Segen Gottes. Was ist das alles? Der Segen ist überall da, wo Gott das Sagen hat. Also, wo Gott das Kommando hat, wo Gott seine Befehle erteilen darf und kann, wo man seinen Worten gehorcht. Nicht nur unbedingt der Kirche gehorcht. Und ich möchte dich warnen, hör auf, der Kirche und der Religion zu gehorchen, fang an, Gott zu gehorchen. Das ist viel mehr, als nur der Kirche zu gehorchen. Weißt du, alle 50 Kilometer ist eine andere Kirche und da weißt du manchmal gar nicht, wem du gehorchen sollst. Die Protestanten sagen so, die Orthodoxen sagen so, die Lutheraner sagen so, die Baptisten sagen so, die Methodisten sagen so, die Jehovas Zeugen sagen so. Und jeder sagt was anderes, aber du sollst es auf deine innere Stimme hören. Und deine innere Stimme ist immer und überall gleich bei allen Menschen. Alle Menschen haben ein Gewissen, alle Menschen wissen, um was es geht. Jeder Mensch weiß, da gibt es ein höheres Wesen. Und bloß die meisten wollen es nicht wahrhaben. Die möchten die Größten sein, weil der Teufel sie inspiriert. Aber jeder Mensch weiß es, da gibt es einen Gott, der das Sagen hat. Und wer sich von diesem mächtigen Gott sagen lässt und sich korrigieren lässt und sich kontrollieren lässt. Weißt du, Gott ist kein Tyrann und kein Diktator, aber er möchte uns leiten. Welche der Geist Gottes leitet, die sind gesegnet. Ich sage nicht nur Kinder Gottes, die sind die Gesegneten. Kinder Gottes sind gesegnet und bleiben, wenn sie sich vom Geist Gottes leiten lassen. Gott will gefragt werden. Gott will, dass man auf seine Gedanken eingeht, was er so denkt, was er so fühlt. Und Gott ist in dir. Lebe unter dem Segen Gottes. Weißt du, der Segen Gottes wurde Israel verheißen, wenn sie auf sein Wort sich halten. Und Gott hat gesagt, wenn du meiner Stimme gehorchst, wirst du Glück und Segen, Erfolg haben, egal wo, auf dem Bauernhof oder in der Wüste. Wenn du meiner Stimme nicht gehorchst, wirst du Pech haben. Und daher kommen die ganzen Pechvögel und Unglücksraben, weil sie Gott nicht gehorchen. Würden sie Gott gehorchen, würdest du immer noch glücklich sein und fröhlich sein und gelassen sein und getrost sein. Du würdest alles hinnehmen können, könntest alles akzeptieren und alles ja gut heißen und sagen, das ist gut, der Herr will's, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Segen Gottes ist unbegrenzt. Weißt du, wenn Gott wirkt, er wirkt zwar im Detail, er wirkt im Kleinen, aber er hat auf das Große angelegt, auf die Ewigkeit, auf die Unendlichkeit. Gottes Wirken ist also nichts für Schmalspur-Christen, ja, für jetzt und heute und hier. Ich lebe nicht nur heute, jetzt und hier, ich lebe für ewig. Hier schlafe ich ein und dort wache ich auf. Weißt du, viele Menschen denken nur, jetzt, Gott, wenn ich jetzt nur im Portemonnaie ein paar Euro hätte, das wäre gut, das würde mir ausreichen. Aber was nützt es, wenn du für heute ein paar Euro hast und nächste Woche nichts mehr drin hast und übernächste Woche schon dein Portemonnaie dir genommen wird? Und übernächste Woche du schon vielleicht in Knast kommst und verhungerst oder umkommst. Nein, Gott will, dass es dir gut geht auf allen Ebenen. Und er baut es von Stück für Stück immer auf. Er fängt ganz klein an, unser lieber Gott, und Segen fängt immer klein an. Glaub doch nicht, dass da gleich ein Lastzug der Herrlichkeit Gottes zu dir kommt. Nein, es kommt zuerst vielleicht mal eine kleine Schubkarre der Herrlichkeit Gottes. Kleinigkeiten. Gott arbeitet immer mit Kleinigkeiten, nicht mit großen Sachen. Mit Insekten. Da begann das ganze Wesen mit Viren. So begann das ganze Wesen hier auf dieser Erde wahrscheinlich. Und so, Gott arbeitet mit Kleinigkeiten. Kleine Impulse, kleine Gedanken, kleine Worte, so liebe Worte, nette Worte, kleine Taten. Und da beginnt Gott zu arbeiten und zu wirken. Deshalb sei offen für das Kleine. Ja, wenn der liebe Gott vom Himmel sprechen würde, so spricht der Herr, dann würde ich glauben, nein. Du solltest auf das Herz hören, auf dein Herz hören, auf die Stimme Gottes in deinem Herzen, auf das Wort Gottes, auf die Bibel. Wenn du es schon nicht auf dein Herz hörst, manche Leute sind dumm, sie wissen nicht, wo ihr Herz liegt, links oder rechts oder im Bauch. Aber wenn du das nicht weißt, wo dein Herz liegt, nimm die Bibel. Die Bibel sagt dir immer die Wahrheit. Das Wort Gottes, lies das Wort Gottes. Nimm und lies es einfach und beherzige es. Und dann wirst du merken, es wird was bewirken. So wie ein Samenkorn Frucht bringt und was aufgehen lässt und wachsen lässt, so ist auch das Wort Gottes. Gott ist an das Glück seiner Kinder interessiert, will immer das Beste für sie. Und dieser Gott existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist keine Utopie für mich und keine Einbildung, sondern eine Realität, eine Wahrheit, persönlich erfahrbar. Das muss man ausprobieren. Und ich kann dir nicht die Gotteserfahrung vermitteln. Das musst du selber machen. Du musst selber probieren, wie das schmeckt. Wie das wirkt, wie sich das anfühlt. Und er wirkt und handelt in unserer kaputten Welt. Er beginnt Dinge zu ordnen. Das sind die ersten Aktionen Gottes in unserem Leben. Also sobald du Gott begegnest, zuerst wird mal aufgeräumt. Großputz. Entrümpelt zuerst mal. Das meiste wird entrümpelt und dann arbeitet, so arbeitet Gott. Er macht alles wieder gut und die ganzen Ausfälle, was ausgefallen ist, holt er zurück. Und ausgeblieben ist und so weiter. Und er stellt wieder an den richtigen Platz, wo das alles hingehört. Das ist also schon ein Segen. Ordnung ist eine Macht. Ordnung ist ein Segen. Und Gott beginnt mit dem Ordnen. Beginnt die Beziehungen, die Verhältnisse zu ordnen. Beginnt die Gedanken zu ordnen. Dass du nicht mehr wirr im Kopf bist und nicht mehr verrückt denkst, sondern ganz normal denkst. Dass du wieder auf den Teppich runterkommst. Die Begegnung mit Gott ist die Wende in deinem Leben. Der Schöpfer beginnt hier zu arbeiten, beginnt dir Dinge zu geben, die du brauchst. Und dann kannst du im Vater unser ganz gelassen beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Oder gib uns täglich. Und gib uns dauernd, gib uns permanent. Für den Rest des Lebens, immer. Ohne Brot, was würdest du machen? Er gibt dir, was du brauchst. Und Gott erlebt man nur, erfährt man, wenn man ihn bittet. Den Segen kriegst du, wenn man bittet. Gib uns unser tägliches Brot. Erlöse uns von dem Übel. Führe uns nicht in Versuchung. Die Verbindung, das ist so wie der elektrische Strom. Das ist, du bist mit dem Kraftwerk verbunden. Unabhängig, was in deinem Leben alles passiert, ist es egal. Sobald du mit Gott verbunden bist, bist du nicht mehr der Gleiche. Du kennst dich nicht mehr. Du bist über dich selbst hinausgewachsen. Und das ist ein Segen, über sich selbst hinauszuwachsen. Und Gott wird dann der Macher in deinem Leben, der alles macht, alles wirkt. Und sobald es anfängt, Gott in dir zu wirken, du spürst, in meinen Gebeinen brennt ein Feuer. Und das ist, wenn du mit dem Strom in Berührung kommst. Dann gehst du hoch. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. Dieses Bleiben in Christus ist die Voraussetzung. Das Bleiben ist natürlich sehr schwer. Wir möchten gerne spazieren gehen und mal das angucken, mal das angucken. Nein, Gott sagt, bleibe. Und mir tun die Bäume so leid. Die Tiere sind anders, die Menschen sind auch anders. Aber die Bäume sind auch Lebewesen, auch Geschöpfe, haben auch eine Seele. Und diese Bäume sind gebunden und sie müssen stehen an einem Platz, solange sie existieren. Arme Bäume, Gott segne sie. Aber die Bibel sagt, und Gott segnete die Pflanzen und Gott segnete die Bäume. So wie er die Tiere segnete und wie er den Menschen nachher segnete. Er segnet die Pflanzen, aber die müssen schon an ihrem Platz bleiben. Christen sind erst gesegnet, wenn sie an ihrem Platz bleiben, da wo Gott sie hingestellt hat. Ja, aber Herr, mir stinkt sie da unten in der Toilette um die Ecke. Und die räuchern da und was weiß ich. Die dienen dem Teufel da um die Ecke. Weißt du, viele Gläubige möchten gerne woanders hinziehen, weil da so blöde Leute wohnen in der Nachbarschaft. Aber der Herr hat dich dorthin gepflanzt. Der hat dich hingepflanzt. Ob es dir passt oder nicht. Und jetzt musst du da aushalten und jetzt musst du dich durchsetzen und jetzt musst wachsen und in die Höhe treiben. Und weißt du, was das bedeutet, in die Höhe treiben? Näher, mein Gott, zu dir. Näher, mein Gott, zu dir. Und dann dieser Baum plötzlich, ja, dieser kleine Senfkorn, plötzlich wird er ein großer Baum, dass die Vögel des Himmels sogar Platz da drauf haben. Weißt du, entweder setzt du dich durch oder setzen sich die anderen durch. Und der Segen ist, wenn du gelernt hast, dich durchzusetzen, da, wo du wohnst, da, wo du lebst, in deiner Umgebung. Aber Herr, hier, mittendrin in der Kreuzung, wo die alle vorbeifahren, wo die Hunde hinpinkeln an mir, da muss ich stehen. Denkst du an so einen Baum, dann wirst du gnädig werden mit den Bäumen und nicht sagen, na, die Eiche da oder die Linde. Du wirst sagen, gucken, was dieser Baum aushalten musste, was er alles gehört hat, was da alles unter diesem Baum alles passiert ist. Wenn die Bäume erzählen können, sie könnten eine ganze Geschichte erzählen, was sie ja erlebt haben, wie viele Brände, wie viele Geschosse, wie viele haben sie vielleicht noch sogar aufgehängt da an dem Baum. Die können eine Geschichte erzählen, aber der steht an seinem Platz und der lässt sich nicht erschüttern. Eine Eiche und der Gerechte wird sein, Luther übersetzt eine Eiche, aber in der Bibel heißt es ein Palmbaum, so weiter. Der Gerechte wird sein wie eine Eiche, der steht und der steht immer noch. Und das ist wichtig für die Gemeinde genauso. Nicht mit diesen Hollop-Christen, die überall und nirgends sind und gar nicht mehr wissen, wo sind meine Wurzeln. Die meisten Leute wissen nicht mehr, wo sind meine Wurzeln. Und ein Baum ohne Wurzeln, vergiss es. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Das ist ein Segen, immer den Herrn zu haben. Herr, ich habe immer so eine Zapfsäule. Ich habe immer noch einen Reservetank. Ich habe noch, auf das ich zurückgreifen kann. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Das ist ein Segen, solange du das hast. Jeder Mensch, ob gut oder halb gut, mies oder richtig schlecht, ist es egal. Er muss nur auf diesem Jesusweg sein. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Und es ist ein Segen, auf dem Weg des Herrn zu sein. Ja, aber Herr, die da mitgehen, die gefallen mir nicht. Also Gott, dass du den auch noch mitgenommen hast. Also mit, weißt du, denk doch mal da dran, lieber Gott, was die oder was der mir alles angetan hat. Aber Gott interessiert nicht. Was Jesus interessiert ist, bist du auf dem Weg oder bist du nicht auf dem Weg? Sind wir auf dem Weg oder nicht? Und der schmale Weg ist schmal, da musst du gucken, dass du da vorbeikommst an denen. Und es ist ein Segen auf dem schmalen Weg, denn der schmale Weg hat ein Ziel. Der breite Weg hat kein Ziel. Wohl dir. Aber Herr, mir gefällt der Bruder nicht. Absolut nicht. Ich mag ihn nicht. Der ist so breit, so grob, so hässlich. Der redet immer so dummes Zeug. Verstehst? Wir müssen lernen, auf dem Weg des Lebens einander zu ertragen. Und das ist ein Segen. Du weißt gar nicht, warum du in der Gemeinde bist. Du bist hier in der Gemeinde, um einfach für die Ewigkeit zubereitet zu werden. Sündenvergebung ist was Gutes. Ist ein Segen. Weißt du, und damit fängt alles an. Damit beginnen sich die Tore des Himmels dir zu öffnen. Du wirst gesegnet. Du bekommst immer mehr. Und je mehr du vergibst, desto mehr gibt Gott dir. Wenn wir vergeben, desto mehr gibt Gott uns. Desto mehr segnet er uns. Das Negative muss aus deinem Leben weg. Sonst darfst du bleiben, wie du bist. Aber das Negative muss aus deinem Leben weg. Das Übel. Herr, erlöse mich von dem Übel. Das, was so an mir so übel ist, ist übler Geruch, üble Gedanken, üble Gefühle, üble Worte. Das muss alles weg. Erlöse mich von dem Übel. Verstehen wir das Gebet im Vater Unser? Du musst umgepolt werden, vom Minus zum Plus. Herr, erlöse mich von diesem ganzen Minusgedanken. Herr, wir können uns nicht leisten, wir kommen nicht weiter. Erlöse mich. Und wenn Gott dich erlöst und dich umpolt, plötzlich bist du im Plus. In rote Zahlen? Nein. In schwarze Zahlen, so. In schwarze Zahlen. Erlöse mich von dem Übel. Du darfst nicht im neuen Leben belastet werden von dem ganzen Plunder von gestern und vorgestern. Das ist sehr wichtig. Du darfst nicht die Hypothek von vorgestern mitnehmen, von deinen Eltern und Großeltern, die Schulden noch abtragen. Weißt du, wenn du ins Reich Gottes eintreten willst, du musst erlöst werden von deiner gesamten Vergangenheit, von den ganzen Verletzungen. Niemand darf mehr auf deinem Leben Ansprüche haben und sagen, ja, du schuldest mir noch 20 Euro. Nein, du musst so frei sein, dass niemand dir was ankreiden kann, dass niemand dich mehr angreifen kann, dass niemand dir was zu sagen hat. Du musst entlastet werden. Niemand darf an dir irgendwelche Forderungen noch stellen. Deshalb ist Vergebung A und O, der Einstieg für den Segen, für den Strom des Segens. Kann ich. Und deshalb, wir müssen dem Heiland alles sagen, wo wir noch irgendwo Schulden haben. Also ich meine nicht finanziell, sondern geistlich. Wo wir uns verschuldet haben, wo wir uns versündigt haben, wo wir was Übles getan haben oder gesagt haben oder was ausgestreut haben, Unkraut gesät haben. Wir sollen sagen, Herr Jesus, da habe ich so, weißt du, ich habe so einen Garten da angelegt und da habe ich so viel Unkraut, so viel Brennnesseln und so viel Disteln gestreut. Herr, lösche das alles, planiere diesen Garten. Schaffe was Neues in meinem Leben. Und er macht es. Du schaffst es nicht. Deshalb diese ganze Erneuerung in unserem Leben schaffen wir von uns selbst nicht. Das muss der Herr wirken. Er gibt das Wollen, er gibt das Vollbringen. So, du musst deine ganzen Altlasten entsorgen lassen, sonst bist du für Gott nicht einsetzbar. Und manche wundern sich, warum segnet mich Gott nicht? Warum gebraucht er mich nicht? Warum fließt nicht der Strom der Gnade durch mein Leben? Da sind noch zu viel Altlasten da. Da, wo ich wohne, um die Ecke ist ein Grundstück, ich wohne schon 10 Jahre. Es waren schon 3 Versteigerungen auf dem Platz. Und keiner will das Grundstück haben, weil dort Altlasten noch aus der DDR-Zeit sind. Und da müsste man fast das ganze Grundstück ausheben, x Meter tief, und dann endlich wieder neu auffüllen, und dann könnte man vielleicht was drauf bauen. So, das sind zu viele Altlasten. Und deshalb kann Gott viele Menschen gar nicht gebrauchen, weil in ihrem Leben zu viele Altlasten noch da sind. Die sind noch nicht entrümpelt. Altlasten aus der Vergangenheit. Ohne Sündenvergebung gibt es keine Gotteserfahrung, keine vernünftige auf jeden Fall. Im Psalm 23 heißt es, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang, aber Voraussetzung ist der Herr mein Hirte? Absolut, er muss der Herr sein. Gott macht unser Leben lebenswert, das waren auch die Tage, das Thema. Er macht dein Leben rentabel, das macht der Herr. Das passiert nur, wenn du anfängst, unter dem Segen zu leben und Vergebung. Guck mal, du musst nicht groß beichten und große Sündenbekenntnisse tun. Manche Leute sagen, ja, dann musst du zu mir kommen und sich bei mir entschuldigen. Nein, du musst dich bei Gott entschuldigen. Nummer 1. Und bei dir selber entschuldigen, denn du hast es angestellt. Und dir selber vergeben. Viele Leute können sich selbst gar nicht mal vergeben. Aber dann, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Und was hat der Vater gesagt? Ich vergebe dir nichts. Der hat kein Wort der Vergebung gesagt. Der hat ihn in den Arm geschlossen, ihn angenommen, einen Kuss gegeben, einen Ring aufgesteckt, neue Kleider angezogen und Maskal geschlachtet und der hat eine Fete gemacht. Musik aufmarschieren lassen. Weißt du, Vergebung ist nicht, ich vergebe dir. Vergiss diese ganzen frommen Phrasen. Weißt du, davon kann keiner leben. In den Arm genommen werden, geküsst werden, geliebt werden, einen Ring aufgesteckt werden. Weißt du, die Segnungen der Vergebung, darauf kommt es an. Nicht nur, ich vergebe dir. Ich kann dir ganz schnell sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und du hast deine Sündenvergebung. Du hast deine Sündenvergebung in 5 Sekunden. Ganz schnell. Aber ist das wirklich wahr? Funktioniert das? Und dann sagt Jesus, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden zu vergeben, denn nur Gott kann dir Sünden vergeben, im Grunde. Oder ist es leichter zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aber damit du weißt, dass dir deine Sünden vergeben sind und die Auswirkung, dass einem die Sünden vergeben sind, er steht auf, geht nach Hause und sagt, auf Wiedersehen, goodbye. Und Halleluja sagt er auch noch dazu wahrscheinlich. Geschwister, wir brauchen die Vergebung. Wenn wir aus der Gegenwart Gottes, wenn wir bei Gott waren und von Gott weggehen, wir müssen anders weggehen, nicht mehr so, wie wir hergekommen sind. Weißt du, neu gekleidet, neu gerüstet, neu gesalbt, neu motiviert. Und Gutes und Barmherziger wird folgen mein Leben lang. Das passiert, wenn du dann im Segen Gottes kommst, du bist plötzlich unter schützender Hand. Taste meinen Gesalbten nicht an. Verstehst? Du bist ein Gesalbter, ein Heiliger. Was glaubst du, wenn du, Gott lagert die Heerscharen von himmlischen Engeln um dich herum. Und die Engel passen auf, dass dich niemand antasten darf. Wehe. Wehe, wenn ein Gesegneter, ein Heiliger angetastet wird. Und jeder von uns ist ein Heiliger. Geschwister, hütet euch voreinander, tastet einander nicht an, beleidigt einander nicht, kränkt nicht einander, redet nicht negativ übereinander. Und so weiter. Du darfst nicht einmal sagen, du Narr zu deinem Bruder in Christus oder Schwester in Christus, du Trottel, du Dummkopf da oder sonst was, was noch immer sagen. Ja, das sagt er schon des höllischen Feuers schuldig, der zieht das Gericht Gottes auf sich selbst an, denn Gott erlaubt nicht, dass es an ihm ankommt, das prallt wieder im Echo-Gesetz auf dich zurück. Deshalb, die Gesegneten, die sind ganz gefährliche Leute. Wenn du ein Gesegneter Gottes bist, bist du sehr gefährlich. Wer sich an dir vergreift, der vergreift sich an Gott direkt. Der bekommt mit Gott zu tun. Denn der Gesegnete sagt, Herr, guck mal, was die wieder mir gesagt haben, was die mir wieder angetan haben, wie die mich behandelt haben. Weißt du, der Gesegnete hat nichts mehr zu befürchten, denn der steht unter der schützenden Schirmherrschaft Gottes. Der Gesegnete ist gesegnet, er isst gesegnetes Brot. In Matthäus 7, Vers 7 bis 11, da ist eine schöne Stelle. In der Bibel heißt es, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und da erzählt Jesus eine kleine Geschichte. Wenn ein Kind seinen Vater um ein Stück Brot bittet, wird er ihm keinen Stein anbieten. Und wenn er um einen Fisch bittet, dann wird er ihm nicht etwa eine Schlange anbieten. Wenn schon ihr hartherzigen, sündigen Menschen euren Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch gute Gaben schenken, wenn ihr ihn darum bittet? Weißt du, der Papa im Himmel, der sorgt für dich, der denkt gut an dich und der wird schon alles richten. Weißt du, du wirst nicht Steine und Schlangen bekommen, Dämonen bekommen. Es gibt Leute, die erzählen, ja, den Heiligen Geist so und so zu empfangen, das ist vom Teufel. Hör auf diesen Quatsch nicht. Hör auf das Wort Gottes. Gott gibt uns nichts Schlechtes. Wenn du sagst, Jesus, ich bitte dich, egal wie naiv, wie einfältig du bist, Gott wird dir immer das Gute geben. Und selbst wenn du Unsinn zusammengebetet hast, wie oft habe ich den Unsinn zusammengebetet? Die Frau von Billy Graham hat einmal gesagt, wenn der liebe Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich 100-mal den falschen Mann geheiratet. Verstehst? Aber Gott macht es, dass dieses Gebet gar nicht erhört wird. Und manchmal ist es Gnade und Segen, dass manche Gebete nicht erhört wurden. Sogar ist es ein Segen. Auch nicht erhörte Gebete sind ein Segen. Du hättest einen falschen Arbeitsplatz erbeten, dann hättest du ein falsches Auto erbeten, hättest nur Reparatur mit diesem Auto, hättest falsches Haus erbeten, da ist das Schimmel drin im Haus und hättest, was weiß ich, alles Falsche erbeten. Herr, das will ich haben. Es ist gut, wenn Gott manchmal auch verhindert eine Sache. Herr, bring uns beide zusammen. Weißt du, das kann sein, du kriegst einen Teufel ins Haus. Also, es ist deshalb gut, dass Gott manche Sachen nicht zusammenbringt. Und manche Sachen auseinanderbringt sogar. Das ist ein Segen. Du musst Gott verstehen, Gott ist souverän und er macht, was er will und nicht du, was du willst. Und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und das ist so himmelhoch alles. Himmelhoch. So. Papa errichtet schon. Er macht es schon, Papa macht es recht, er repariert es schon. Weißt du, wir vermurksen so viel in unserem Leben und es ist ein Segen, wenn ich aber lieber Vater sagen kann und kann sagen, Papa, guck mal, ich habe vermurkst. Als ich in der Lehre war, ich habe mal ein Werkstück so vermurkst, ich habe fast in die Hosen gemacht, entschuldigt, aber wirklich so, mich so elend gefühlt und dann bin ich zu meinem Meister, ich war ja Lehrling, und dann bin ich zu meinem Meister gegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie, ich habe hier einen Bock geschossen. Und dann guckt er sich das an, hat natürlich schon mich böse angeguckt, aber sagt er, das kriegt man schon hin. Und dann hat er noch daran gearbeitet und ein bisschen was anderes gemacht und dann hat er das so hingekriegt, dass aus diesem Werkstück noch was draus geworden ist. Ich war also erstaunt, dass Gott repariert. Er hat ja gesehen, ich wollte es, aber ich konnte nicht. Und Gott sieht, dass du manchmal willst und nicht kannst. Und Gott sieht, wie unsere Kraft ist, wie unsere Stärke ist, wie unsere Nerven sind, wie unsere Gesundheit ist, wie unsere Mittel sind. Und er sieht, was wir können und was wir nicht können. Und er legt uns nicht unnötige Last auf. Und wenn wir tatsächlich Mist gebaut haben, auf Deutsch gesagt, dann wird er kommen und sagen, komm, wir reparieren das Ding noch. Wir machen jetzt noch was draus. Und ich bin so Gott dankbar, dass er aus jedem Menschen noch immer was macht. Selbst wenn er noch so vermurkst und vermagst ist. Gott will gebeten werden, das ist auch wieder ein Stück, wie man den Segen bekommt. Wir dürfen Gott bitten, aber nicht befehlen. Das ist ganz arg wichtig, ich betone das, wir dürfen Gott bitten, aber nicht, mach du das, Herr. mach du das. Nein, wir dürfen Gott bitten, demütig bitten, denn er schenkt dem Demütigen Gnade. Wir dürfen bitten, also nicht Gott kommandieren. Herr, ich befehle. Du bist ein Waschlappen, du kannst gar nichts befehlen. Halt's Maul. Gott ist Herr. Und Gott lässt sich nicht kommandieren. Die unsichtbare Welt lässt sich von dir nicht kommandieren. Die Engel lassen sich von dir nicht kommandieren. Der Heilige Geist lässt sich von dir nicht kommandieren. Und der Teufel schon gar nicht. Ich befehle. Er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich tragen und begleiten, dich behüten, dich bewahren. Aber du darfst bitten, Herr, schick einen starken Engel, der mich beschützt. Und Gott freut sich, wenn wir bitten. Der Vater freut sich riesig und er will gebeten werden, nicht befohlen. Papa macht das, Papa macht das, Papa macht das. Dein Vater im Himmel ist kein Dackel. Entschuldigung, aber so ist es. Aber so behandeln manche Christen ihren Vater im Himmel. Mach das, mach das, mach das. Nein, Gott will gebeten werden. Und dann macht er es, wenn er es für richtig hält, gibt es dir und macht es dir und tut es dir. Er respektiert unsere Entscheidungen, wenn wir anklopfen, wenn wir suchen und wenn wir manches nicht verstehen. Aber im richtigen Zeitpunkt gibt er uns das, was wir brauchen. Und sogar mehr, als wir brauchen. Denn Gott ist nicht kleinkariert und Spießbürger. Weißt du, Gott gibt in großem Maße und sagt, überbitten und verstehen, nimm alles mit. Überbitten und bestehen, verstehen, nicht überbefehlen. Überbitten und verstehen. Euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht und benötigt und so weiter. Darum bittet er, bete und versucht dein Gebet nicht zu unterbrechen. Halte am Gebet so weiter und sag, Gott, ich erwarte von dir ein Wunder. Wie das Wunder aussehen wird, das ist mir vollkommen egal, aber ich erwarte es von dir. Das nächste für mich, lebe unter dem Segen Gottes. Der Gesegnete bleibt überall gesegnet. Ob in Deutschland oder am Nordpol, Südpol, in Afrika oder wo er auch immer ist, er ist überall gesegnet. Wenn du einmal gesegnet bist, dann führst du ein, jetzt pass auf, was ich dir sage, was Gott mir gezeigt hat, ein großzügiges Leben. Weißt du, was das heißt? Großzügig, kein Schmalspur, nicht eng. Du führst als Gesegneter ein großzügiges Leben. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Mit meinem Gott, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du führst mit Gott ein großzügiges Leben, überall. Wahre Christen, entschuldigt, aber wahre Christen gibt es sehr selten. Wahre Christen nehmen sich den Mund immer voll. In meiner Bibel heißt es im Jeremia-Buch, beim Propheten Jeremia, tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Die meisten Leute bitten nur, oh Herr, Tropfen des Segen soll fallen. Nur Tropfen, nur ein bisschen Niesel. Nein, Ströme der Gnade soll fließen, Halleluja. Erwarte Großes von Gott und du wirst Großes von Gott bekommen. Deshalb sei großzügig, wenn du mit dem Vater im Himmel zusammen bist und Kommunikation hast und Verbindung hast, sei großzügig, erwarte große Dinge von Gott. Und wie diese Dinge aussehen werden, überlass es ihm. Überlass es ihm. Der Gesegnete ist überall gesegnet. Was er selbst nicht schafft, das macht Gott für ihn. Er füllt deinen Mangel mit seinem Reichtum aus. Der Gesegnete muss seine Hände, und jetzt pass auf, was ich auch noch sage, der Gesegnete muss seine Hände mit seinen Feinden nicht schmutzig machen. Du musst dich mit deinen Widersachen, deine Hände nicht schmutzig machen und sich an ihnen noch versündigen und sonst was. Weißt du, Gott sagt, überlass es mir, ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Du musst mit deinen Widersachen, mit deinen Problemmachern, mit deinen Dingen, was dir Kummer und Sorgen macht und so weiter, deine Hände nicht schmutzig machen. Überlass es Gott. Überlass es Gott. Er macht es schon. Er sagt, mein ist die Rache. Ich bin der Vergelter. Wenn Gott für dich ist, niemand kann gegen dich sein. Deshalb, du solltest lernen als Kind Gottes, an der Hand von Papa sein. Aber, lieber Vater, an der Hand Gottes dich festhalten und da wird alles recht werden. Jesaja 54, Vers 17. Keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, also nochmals, keine Waffe, die man gegen dich schmiedet, soll etwas gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du ins Gericht schuldig sprechen. Und das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Weißt du, du musst dich nicht mit diesem Dreckvolk dich dreckig machen. Du musst es nicht. Deshalb, Leute, wenn jemand dich mit Dreck bewirft, muss nicht mit Dreck zurückwerfen. Lass es, die kriegen das noch alles ab. Die kriegen das noch alles ab. Hast du das gehört? Hast du das verstanden? Glaubst du das, dass es für dich gilt? Wer glaubt es, dass es für ihn gilt? Ich glaube das von ganzem Herzen für mich. Weißt du, ich nehme das für mich persönlich. Das ist für mich, Gott wird streiten. Gott wird streiten. Ob es am Arbeitsplatz ist, ob es in der Gemeinde ist, ob es in der Familie ist, ob es irgendwo in der Gesellschaft ist. Gott wird es die Sache schon machen. Gott selbst wird die Lästermäuler stopfen, denen wird es schlecht und übel zum Kotzen. Denen wird das Lachen vergehen. Gott wird nicht zulassen, dass die Kinder Gottes verdammt, verflucht oder wie sonst noch durch negative Worte besudelt werden. Gott wird es nicht zulassen, er wird darauf achten. In dieser Welt musst du vor dieser Welt keine Angst haben. Der Herr sagt, ich will um dich eine schützende Mauer bauen. Das ist Segen, lebe unter dem Segen Gottes, eine schützende Mauer. Weißt du, du darfst bei ihm bleiben, ewiglich in seinem Haus, in seiner Gegenwart. Segen Gottes ist die Zustimmung Gottes für dein Leben. Pass auf, das ist mein Kind, taste ihn nicht an. Das Stärkste, was es auf dieser Welt gibt, ist der Segen Gottes, der Zuspruch Gottes. Gott sagt, ich will Gutes tun, sogar noch mehr wie je zuvor. Und je schlechter dir geht, desto mehr Gutes tut Gott nachher in deinem Leben. Das wird alles umgekehrt, das wird alles auf den Kopf gestellt. Was du hier an Übelkeiten erlebst und erfährst, das wird alles auf den Kopf gestellt und plötzlich ist es, das was so schrecklich war, ist so herrlich. Das was so grausam war, ist so wunderbar und fantastisch. Im Psalm 84, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, Herr, und von Herzen dir nachwandeln oder nachfolgen. Sie gehen durch Jammertal und machen Brunnen da selbst. Egal, ob sie in der Familie, im Land, in der Stadt oder Menschen in der Gemeinde, egal, sie machen Brunnen, sie schöpfen Wasser und sie blühen mittendrin in der Wüste. Wohl den Menschen, die an dem Segen Gottes angeschlossen sind, das ist wie am Strom angeschlossen werden. Das ist dieser göttliche Gnadenstrom der Segen. Jesus ist segnend durch die Lande gezogen, hat wohlgetan, die vom Teufel überwältigt wurden. Das ist der Segen. Du bist vom Teufel überwältigt und zu dir kommt der Herr und sagt, sei frei, sei los, sei rein, sei gesund, sei stark. Das ist der Segen. So spricht der Herr in Hesekiel 36. So spricht der Herr, ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich will mehr als je zuvor Gutes an euch tun. Das ist der Segen. Denen ging schlecht. Israel war in der Gefangenschaft, in Babylon verschleppt, verstreut, unterdrückt. Dort zwang man sie, ins Zionslieder in Babel zu singen und so weiter. Und Gott sagt, ich will mehr Gutes an euch tun. Je schlechter euch geht, desto besser wird es euch gehen, Leute. Das ist das Evangelium. Das ist gute Nachricht. Aber du musst es verstehen, was das bedeutet wirklich. Die meisten verstehen nicht. Die denken, jetzt muss sofort auf der Stelle muss es gut gehen. Nein, das ist nicht gesagt, dass es sofort auf der Stelle ist. Viele wissen im Grunde gar nicht, was Gott alles vorhat mit uns. Er will uns nochmals zurückführen, wenn die Zeit rum ist, die 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft. Das Gute kommt, ist da und wirkt schon bereits, wo Gott bekannt wird, wo man über Gott redet, wo man über Gott denkt. Und man über Gott singt. Deshalb, wir können gar nicht genug Gott loben und preisen. Je mehr wir von Gott reden und von Gott singen, desto gegenwärtiger ist der Herr. Rede von Gott und Gott ist da. Und du sagst, ja, ich spüre nicht die Gegenwart Gottes. Und du redest nicht von Gott. Mach deinen Mund auf. Verstehst du? Der Teufel will, dass du deinen Mund hältst und dass du ja nichts sagst. Preise Gott. Und du wirst sehen, wie sich der Teufel ärgert. Und du wirst sehen, wie er flieht. Du solltest über Gott reden. Und ich habe eines gelernt, wenn du Gottes Worte, Gottes Namen aussprichst, wenn du Gott ehrst und preist, er ist da. Da musst du nicht sagen, Herr, komm in unsere Mitte, er ist da. Die Juden sagen, wo zwei Juden über Gott reden, als Dritter im Bunde ist Gott, der Allmächtige. Also, Gott ist da, wenn du über Gott redest. Also, rede. Auch wenn du zu viel redest, du darfst über Menschen nicht viel reden. Über Menschen solltest du gar nicht sagen, die anderen Menschen gehen dich nichts an. Aber Gott geht dich an. Du bist ja das Ebenbild Gottes. Fang an, über Gott zu plaudern, zu lustig zu sein. Freue dich am Herrn. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Weißt du, erzähle fröhliche Witze. Gottes Witze. Fang an. Weißt du, die denken, ja, da muss ich tot ernst sein. Nein, freu dich, der Herr ist gut und so weiter, was der Herr alles macht. Und wie der Herr den Teufel klein kriegt. Preise Gott, wie der Menschen Sünden vergibt und heilt alle meine Gebrechen. Wir preisen Gott viel zu wenig und deshalb sind wir viel zu wenig gesegnet. Fang an an deiner Arbeitsstelle, fang an da in deiner Küche, wo du bist und du nichts zu kochen mehr hast und so weiter. Fang an Gott zu preisen und du wirst sehen, zum Fenster wird dir Gemüse reinfliegen. Ja, plötzlich werden Leute bei dir was ablegen, die werden was liegen lassen und du musst es nur bedienen und du musst nur Danke, Herr, sagen. Geschwister, wir müssen lernen, Danke zu sagen. Der Gesegnete ist ein dankbarer Mensch. Der muss dankbar sein für jede Kleinigkeit. Ja, aber ich mag das Gefräß nicht. Aber genau das ist, was der Herr dir geben möchte. Weißt du, Gott hat dir den Segen verheißen, aber du willst den Segen gar nicht annehmen. Ja, aber Herr, ich möchte, dass Engel mir das Fleisch bringen und nicht die Raben. Kannst lange warten, Elia. Mein lieber Bruder, du kannst lange warten. Du kriegst kein Fleisch von Engeln getragen oder von Tauben womöglich. Nein, die Raben werden es dir bringen, die Geier. Die Wüstengeier werden es dir bringen. Herr, aber weißt du, ich möchte gut bedient werden. Ja, das ist das Beste, was ich habe für dich. Raben sind gehorsam, die tun das. Wir müssen lernen, durch Niedrigkeit, durch Bescheidenheit, durch Demut, wir müssen lernen, es anzunehmen aus der Hand Gottes, was er gibt. Weißt du, das, wenn der Herrgott selber dir die Hand reichen würde und dir was rüberreichen würde, würde es sofort springen und nehmen. Aber wenn so ein Rabe dir was bringt, lerne von Raben zu empfangen, von unwürdigen Viechern, ein Esel. Weißt du, Segen, Gott will dich segnen, aber er fängt ganz tief unten an. Der Segen fängt ganz tief unten an, ganz tief unten. Und das wirkt schon. Gott wirkt in Gerechtigkeit, Korrektheit und so weiter. Das ist ein Segen, wenn Gott anfängt schon Dinge zu ordnen, gut zu machen in meinem Leben. Leben ist wirklich voller Spannung und jedes Leben ist voller Spannung. Und der Segen wirkt sich aus im perfekten Willen Gottes. Du weißt, das ist richtig. So ist es okay. Es fängt ganz klein an. Gott fängt mit der Picke in deinem Leben die Herrlichkeit aufzubauen. Von klein auf. Weißt du, du hast verpasst den Anschluss mit deiner Geburt. Du bist in falscher Familie zur Welt gekommen. Du bist in der falschen Gemeinde gläubig vielleicht geworden oder du, was weiß ich, wo du herkommst. Aber jetzt fängt Gott von klein auf wieder alles Stück für Stück aufzubauen. Sei geduldig. Sei geduldig. Bleib geduldig. Heilige, die können warten und die können nicht genug kriegen. Weißt du, du bist gesegnet schon in einer Sache, zwei Sachen, drei Sachen, aber Gott hat noch viel mehr als das. Heilige sind gierig nach Gott, hungrig nach Gott, die verlangen noch mehr. Oh Gott, jetzt, Rabe, komm, bring morgen nochmals ein Schnitzel mehr. Gottes Wille ist, dass du in der Vielfalt lebst, das ist sein Segen. Gottes Wille ist, dass du in der Schönheit lebst, in Herrlichkeit lebst, nicht in Hässlichkeit, in der Perfektion, im Positiven. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Wenn du das weißt, mein Leben ist nicht, dass ich hässlich werde. Mein Leben ist, dass ich Schönheit bekomme statt Asche, statt Freudegewänder, statt Trauergewänder. Dass ich edel werde, dass ich einmal vor Gott stehe, nicht in alten Lumpen irgendwo gekleidet, nein, in herrlichen Gewändern. Du musst vorstellen, wie du dann im Himmel ankommst. Die meisten Leute haben keine Vorstellung. Weißt du, und weil du keine Vorstellung hast, weißt du auch nicht, was der Segen ist. Du brauchst ein bisschen mehr Fantasie. Und der Heilige Geist gibt dir Fantasie, dass du dir vorstellen kannst, ich werde tanzen und jubeln und nicht nur singen wie David, sondern ich werde noch viel mehr. Ich werde mich menschlich gesehen unmöglich in der Gegenwart Gottes benehmen. Denn das kann kein Mensch fassen, dass du dort, du unwürdiges Würmlein Jakob, dass du dort hüpfst und tanzt und singst und jubelst vor Freude, das ist ein Segen. Gottes Wille ist, dass du in Gesundheit lebst, dass du im Wohlbefinden dich befindest, in Freude und Frieden und sagst, oh, mir ist wohl in dem Herrn. Gottes Wille ist, dass du in Freiheit lebst, das ist ein Segen. Weißt du, im Gefängnis zu leben ist kein Segen. Da wird dir Brot über die Tür gereicht und Wasser gereicht, das ist kein Segen. Aber in Freiheit, du kannst nehmen, der aussuchen, das will ich und das will ich nicht. Und das ist die Freiheit, die wir als Kinder Gottes haben. Wir dürfen wählen. Gottes Wille offenbart sich in der Erlösung und Erlösung ist ein Segen. Erlöse mich von dem Übel. Erlöse mich von dem Nichtsnutz. Erlöse mich von dem Unnötigen, Unwichtigen. Erlöse mich, ich habe so viel Ballast, erlöse mich von diesem Ballast, Herr. Die Welt liegt im Argen, so steht es in der Bibel. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, wie Gott uns segnet und Gott will dich segnen. Ist jemand noch, der gesegnet werden möchte? Irgendjemand? Aha, da sind noch ein paar, die sind ein paar zu spät gekommen. Die wollen auch gesegnet werden. Geschwister, es ist erstaunlich. Selbst wenn wir viel zu spät kommen, Gott segnet uns trotzdem. Ja, sogar die zu spät, die um 11. Stunde anfingen zu arbeiten, die haben den gleichen Lohn bekommen, der Erlösung, den Lohn der Erlösung. Und dann haben die anderen geschimpft, aber wir schuften schon den ganzen Tag. Und jetzt kriegt der auch noch so viel. Da hat er gar nicht gearbeitet. Erlösung ist für alle gleich. Erlösung ist für alle gleich. Die Welt liegt im Argen. Weißt du, warum will Gott uns erlösen? Wir sind am falschen Platz hier in dieser Welt. Verstehst du das? Wir sind Edelsteine, wir sind Heilige, wir sind Perlen, wir sind Diamanten. Und jetzt will Gott uns ausbutteln aus dieser Welt. Ausgraben. Er will uns erlösen von dieser argen Welt. Und er will seine Stadt, sein Jerusalem bauen. Und wenn ich so lese in der Bibel Offenbarung, das neue Jerusalem ist fundiert, gegründet auf 12 Perlentore. Tore, also die Fundamente sind Edelsteine und Perlen. Das neue Jerusalem, 12 Edelsteine. Edelsteine, die sind aus dem Feuersee geholt worden. Die Edelsteine, die sind ja, die haben eine Geschichte. Jeder Edelstein hat irgendeine eigene Geschichte. Und diese Steine vereinen Tod und Leben. Diese Steine vereinen Licht und Finsternis. Diese Steine waren voller Extreme und Spannungen. Und diese Steine, die sind Fundamente vom neuen Jerusalem. Und die Tore werden geschmückt mit diesen Edelsteinen. Und das bist du und bin ich. Und wie ist denn diese Leute, die Gott geholt hat? Und das ist, weißt du, wir hätten auch verdrecken können. Auch im Dreck untergehen können. Und was glaubst du, wie viel Edelsteine noch in der Erde drin stecken? Die noch nicht geborgen, noch nicht gehoben worden sind. Und Gott arbeitet an uns. Jedes Kind Gottes ist ein Heiliger. Habe ich am Anfang gesagt. Hat von Gott eine Bestimmung. Ist ein Gesegneter. Und Gott will aus jedem eine Perle machen. Perlentore sind die Tore des neuen Jerusalems. Und Perlen, weißt du, wie Perlen entstehen? Ich will nicht über Perlen heute predigen, aber ich will nur einen Hinweis geben. Immer, wenn so ein Sandkörnchen irgendwo in eine Muschel eindringt, in diese Perlmuschel, und dann umringt die Perlmuschel und entsteht eine Perle. Aber es ist ein Kampf, ein Prozess ist das. Und Geschwister, das ist der Segen. Segen ist ein Prozess. Glaub nicht, dass der Herr den Seinen im Schlaf gibt. Steht zwar in der Bibel, aber im ganz anderen Zusammenhang. Der Herr gibt mir im Schlaf. Nein, du kannst lange schlafen und wirst nichts bekommen. Aber durch diesen Kampf, ich will das nicht haben und das kann ich nicht gebrauchen und das ist mir zuwider, das ekelt mich und so weiter. Und das muss weg, das muss abgedeckt werden. Und so wird durch diese Perlenmuschel wird eine Perle entstehen. Tief unten im Meer. Und dann kommt nach Jahren oder Jahrhunderten ein Perlenfischer und holt es raus. Vielleicht anders jetzt heute. Die Gemeinde ist so Perlenmuschelfarm, wo die Perlenmuscheln gezogen werden, künstlich gezogen werden, wo der Herr arbeitet, dann lässt er extra Säure rein, lässt er extra Dreck rein, lässt er extra Schmutz rein. Weißt du, wir wundern uns, lieber Gott, warum? Ich brauche doch eine heilige Gemeinde, wo nur heilige Leute drin sind, lauter Vollkommene. Aber wen lässt Gott rein in die Gemeinde? Lumpen, Ganoven, Kriminelle, Aussätzige, Blinde, Lahme, Taube, was weiß ich wie noch. Und du bist eine Perle und jetzt musst du dich bewähren, jetzt musst du den tragen und du musst jetzt um dich so eine schützende Mauer bilden, so eine Perlenmutschicht und dich schützen und du musst dich schützen vor den Menschen, die in der Gemeinde sind. Hast du es gehört? Nicht nur in der Welt, sogar der Teufel ist auch unter den Söhnen Gottes, wie beim Hiob dort in der Geschichte. Und dann kommt der Herr und sagt, Teufel, sagen wir mal, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und vielleicht kommt er und sagt, hast du den Matutis gesehen? Hast du Schwester sowieso, Bruder sowieso gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen, das ist ein guter Mann. Und so sagt er, nimm ihn mal weg, das weg und das weg und das weg. Du wirst sehen, der wird dir im Angesicht absagen. Und dann begannen die Kämpfe. Denk an die Geschichte von Hiob. Und Hiob war ein reicher Mann. Aber der sollte noch mehr gesegnet werden. Und wahrscheinlich hat er gebetet, lieber Gott, segne mich. Jeden Morgen hat er gebetet in seiner Andacht. Oh Herr, segne mich, segne meine Familie, segne mein Geschäft, segne meinen Stall, segne meinen Acker, segne meine Mühe. Die Arbeit ist, was ich tue. Und der Herr sagt, jawohl, ich werde segnen. Und der Teufel hört, wenn du um Segen bittest. Und er will den Segen verhindern. Das ist nämlich der Bruder, der dir den Segen verhindern will. Ja, ich habe ihn gesehen. Und ja, aber taste, dann darf er geprüft werden, aber taste seine Seele nicht an. Geschwister, es ist so wichtig, wenn Gott uns segnet, uns kann alles genommen werden, uns kann alles passieren, uns kann alles widerfahren, aber unsere Seele darf nicht angetastet werden. Die ist in der Hand Gottes. Und das ist schon ein Segen. Und als der Hiob, halbes Jahr hat die Prüfung gedauert, als das halbe Jahr vorbei war, wurde der Hiob doppelt gesegnet. Siehst du, so wird man gesegnet. Lebe unter dem Segen Gottes. Dann geht's mal auf und dann geht's mal ab. Dann geht's mal auf und dann geht's mal ab. Unter dem Segen Gottes geht's auf und ab wie die Aktienkurse. Mal fallen sie und mal steigen sie. Verstehen wir das, was der Segen ist? Aber du musst lernen, damit zu leben, damit zurechtzukommen. Und du musst sagen, also jetzt höre ich mit dem Geschäft auf. Das bringt nichts. Nein, so ein Banker, der sagt, wir halten durch. Und wenn es gerade runtergeht, kluge Banker kaufen Aktien, wenn sie unten sind. Die kaufen Aktien, wenn sie unten sind, denn sie wissen, die werden irgendwann mal steigen. Denn die Firma kann nicht pleite gehen. Die Aktien werden irgendwann mal steigen. Aber im Augenblick sind sie alle im Abstieg. Gott sei Dank. Und jetzt machen sie Geschäft. Du solltest einsteigen, wenn alles absteigt. Du sollst mitmachen, wenn alle aufhören. Du sagst, ich weiß, denn ich weiß das Ziel. Ich weiß das Ende. Am Ende, die Firma ist gut, die Ware ist gut, die Mitarbeiter sind gut, das Material ist gut. Und jetzt steigt es ab. Und Gott erlaubt es, dass alles absteigt, damit du für Apfel und Ei was kriegst. Die meisten Leute wissen es nicht. Die denken, das muss jetzt alles perfekt sein und dann nimm mein Kind, das ist alles für dich. Nein, wenn alles absteigt, wenn keiner mehr will, wenn das Land zur Wüste geworden ist, dann schickt Gott seine Kinder rein und nimmt ein das Land, das gute Land. Wenn es versaut ist von den Kanaanitern, dann nimmt ein das gute Land. Also du musst jetzt immer warten, bis die Zeit reif ist, bis Gott dahin gegeben hat, bis nichts mehr zu machen ist und nichts mehr zu retten ist. Dann kommt deine Stunde als Kind Gottes. Die Stunde des Gesegneten. Jedes Kind Gottes, jeder Edelstein, jede Perle, jede Muschel ist anders. Weißt du, wie Diamanten entstehen? Diamanten ist das härteste Material, was wir hier in unserer Welt kennen, hier im Augenblick. Ist das härteste. Aber weißt du, was Diamanten vorher waren? Jahrtausende vorher? Torf, Morast, Dreck. Aber der atmosphärische Druck, dieser alte Druck, Jahrhunderte, Tausende alte Druck, erzeugt Diamanten. Und Kinder Gottes, genauso ist es mit unserem Leben. Der Druck, den wir draußen haben, wo auch immer, von der Seite, wir werden von allen Seiten bedrückt und bedrängt. Und dieser Druck erzeugt Diamanten, dass du hart bleibst. Hart zu dir selber, hart zu der Welt draußen. Du sagst, komm, hör auf, das ist alles Quatsch, was du da erzählst. Ich glaube das nicht, nehme das nicht an. Akzeptiere ich nicht. Hart in jeder Situation, nur zu Gott weich. Die meisten denken, ich muss meine Feinde lieben. Mir haben ein paar Leute geschrieben diese Tage, ja, soll ich meine Feinde lieben? Irgendwo habe ich was gesagt, du sollst deine Feinde lieben. Wie liebe ich meine Feinde? Ich weiß, wie ich meine Feinde liebe. Ich musste mal einen Hund mal abholen von meinem Vater und ich habe gedacht, das wäre ein Dackel, so verstehst du, ein kleiner Hund. Als ich den Hund dann abholte, da war so ein halber Bulldozer, halbes Kalb und als ich den Hund sah, habe ich schon Bammel gekriegt, wusste gar nicht, wie ich mich benehmen muss und dann sage ich, ich traue mir den Hund, der wird mich beißen. Nein, sagt der Mann, der mir den Hund angeboten hatte oder den ich heimführen sollte, du musst ihn ganz kurz an der Leine nehmen. Und ich habe kurz an der Leine genommen, ich sagte, sitz. Steh, lauf, der hat alles getan, was ich gesagt habe. Aber den Hund musste ich an der Leine nehmen. Deine Feinde, jetzt hör mir gut zu, deine Feinde musst du kurz an die Leine nehmen. Du darfst die Feinde nicht machen und walten und schalten lassen, was die wollen. Und das ist ein Segen. Halt an der Leine. Und ich war so froh, als ich nach Hause kam, der war der liebste Hund. Der hat mir gefolgt, weil ich ihn an der Leine genommen, kurz an der Leine genommen. Also, der würde gerne sich auslaufen und austoben und machen, was er wollte, aber das ist nicht der Wille Gottes. Du sollst deine Feinde lieben, du sollst ihnen Gutes wünschen, du sollst ihnen Wasser und Brot geben, aber nicht Kuchen und Schnitzel. Ja, lies die Bibel, studier die Bibel und da wirst du merken, wie man Feinde behandelt. Und du sollst die Rache Gott überlassen über deine Feinde und du sollst dich an deine Feinde nicht rächen. Die sollst du kurz halten. Segnet eure Feinde, das heißt, lasst sie auch leben. Das ist, segnet ihr eure Feinde. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also der Druck der Diamanten. der Druck der Diamanten, so entstehen Diamanten, also durch Spannungen, welche Art auch immer. Lebe unter dem Segen Gottes. Lebe unter diesem Druck. Und ich sag dir, in Hiob Kapitel 28, Vers 18 heißt es, der Besitz der Weisheit ist mehr als Perlen. Weißt du, wenn du Weisheit besitzt, aus diesem allem, was gelernt hast, Konsequenzen gezogen hast, verstanden hast, aha, das ist so und so, dann hast du Gewinn gemacht. Das ist kostbarer als Perlen, hat Hiob gesagt. Dieses Weisheit, weil du Ergebnisse rausgezogen hast aus der ganzen Geschichte. Gott möchte, dass du aus dem ganzen Bösen, Negativen deiner Umgebung das Optimale rausziehst. Dass du nicht einfach jedem Hinz und Kunz, Müller und Meier vertraust und Seelenbeichte machst überall und alles erzählst und sagst so und so. Nein, du weißt, ich erzähle meinem Gott. Nur mit meinem Gott spreche ich. Persönliche Dinge werden mit Gott durchgesprochen. Und das geht die ganze Welt nichts an. Das muss ich nicht überall erzählen. Und gerade diesen Eindringlingen, nein, die musst du isolieren, umschließen und dann entsteht die Perle. Segen ist, und jetzt muss ich noch ein paar Sachen sagen, Segen ist eine große und schwere Last. Schwer zu tragen, glaub ich das. Weißt du, ein Auserwählter zu sein, das ist nicht leicht. Ein Auserwählter muss durch viele Dinge durch Prüfungen, denk an die Juden, was sie alles durchmachen muss, ein auserwähltes Volk. Irgendwie ein Jude hat einmal geschrieben, also wenn ich gewusst, was habe ich getan, dass ich zum auserwählten Volk gehöre? Warum wir das Holocaust durchgemacht haben, warum wir die Zerstreuung und die ganzen Verfolgungen durchgemacht haben, was haben wir getan? Das auserwählte Volk zu sein, das auserwählte Volk hat nicht leicht und nicht einfach. Verstehst du das? Ein auserwähltes Kind Gottes hat nicht einfach, denk an den Apostel Paulus, er war ein Auserwählter des Herrn. Da ging von Gefängnis, von Aufstand, von Aufruhr und Bedrängnis und wo der überall hingeraten ist. Und er war gesegnet. Wir sind gesegnet in all dem allem. Und wir überwinden das alles. Der Segen ist eine schwere Last. Ohne Gottes Hilfe würdest du das gar nicht verkraften. Die ganze Herrlichkeit würdest du gar nicht verkraften. Das, was Gott dir geben möchte, du wächst in dieser Last hinauf, unter dem Segen. Und in dem Segen wächst du auf, Stück für Stück, jeden Tag neu. Weißt du, der Segen macht dich immer stärker, dass du am Schluss Zentnersäcke schleppen kannst vom Segen. Wenn ich so meinen Enkel anvertrauen würde und sage, schlepp mal einen Zentnersack, der würde zusammenbrechen. Aber wenn ich meinem Sohn sagen würde, du, nimm mal und trag das rüber, der würde es mit Leichtigkeit tun, weil er erwachsen ist. Und wir müssen erwachsen werden, um den Segen zu verkraften. Lebe unter dem Segen Gottes und du erlebst Segen ohne Ende. Einfach tu das, was er dir gerade vor die Füße stellt. Tu das, was er dir vor die Füße stellt. Gott ist ein Gott, der dich auf allen Ebenen segnen möchte. Gott führt dich zuerst mal in die Weite, dann in die Tiefe, dann in die Höhe, dann in die Breite. Das ist, wie Gott seine Kinder führt. Du solltest alle Ebenen ausloten. Die Breite, die Weite, die Höhe, die Tiefe. Gott expandiert dein Leben. Weißt du, in dem Augenblick, wo du anfängst, mit Gott zu leben, explodierst du plötzlich. Gehst nach außen. Weite, Tiefe, Höhe, Breite. Du entwickelst dich. Du öffnest dich mehr und mehr für die Herrlichkeit Gottes und du nimmst immer mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Segen entsteht, sobald Gott Recht bekommt. Sobald du Gott Recht gibst in irgendeiner Sache, egal was es ist, sagst, ja Herr, du hast wohl getan, du hast genommen, der Name Gottes sei gepriesen, du hast gegeben, Dankeschön. Weißt du, wir sollten uns nicht groß aufregen, wenn Gott uns was gibt und wir sollten uns auch nicht groß aufregen, wenn Gott uns was wegnimmt. Wir sollen normal sein und gar nicht aus dem Häuschen gehen. Oh Gott, was ist jetzt los mit mir? Du hast mir weggenommen. Nein, danke Herr und auf Wiedersehen. Der Segen. Weißt du, Gelassenheit. Und das öffnet die Türen in deinem Leben für den Segen Gottes, wenn du ihm Recht gibst. Sobald du anfängst, ihm Recht zu geben, beginnt sich der Segen zu entwickeln, zu entfalten, wird der Segen in einen Prozess gesetzt und freigesetzt. Und sobald du Gott Recht gibst, machst du Fortschritte auf dem Segensweg, mehr und mehr, die von Gottes Geist überführt werden, zum Beispiel, die erkennen eine Sünde, die lassen weg, die nächste Sünde wird weggelassen, die nächste, und so wird alles Nutzlose, Sinnlose, Unbrauchbare losgelassen und weggelassen. Im Glauben kommst du weiter, sobald du Gott Recht gibst, im geistlichen Leben, komm nicht weiter, du gibst Gott nicht Recht, du bist irgendwo verbohrt in einer Sache, nein, das ist so und das wird so bleiben. Lass es bleiben. Und du verreckst dabei. Und niemand kann was dafür. Außer du selbst. Weißt du, wenn Gott Recht bekommt, wenn du mit Gott übereinstimmst, dann übereinstimmst du mit dem Leben, mit der Natur, mit den Umständen, mit der Seele, mit dem Herzen, sogar mit der Ewigkeit. Oh, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gib Gott Recht. Sei nicht so fromm. Weißt du, am schlimmsten haben die Frommen, Gott Recht zu geben. Die haben die größten Probleme damit. Ja, Herr, du hast Recht. Ich denke nur an den Vater des Johannes des Täufers, dem Zacharias. Weißt du, das steht im Tempel, macht seine Opfer fertig und da steht ein Engel und sagt, du, deine Frau Elisabeth wird in diesem Jahr noch einen Sohn gebären. Das kann doch nicht möglich sein, die ist schon zu alt. Und dieser Junge wird Johannes heißen. Also, aber in meiner Familie heißt niemand Johannes. Und dann sagt der Herr, weil er nicht geglaubt hat, du siehst die Frommen, sogar ein hoher Priester wie Zacharias dort, der hat es nicht geglaubt. Und weißt du, was mit ihm passiert ist? Er ist stumm geworden und hat nicht mehr sprechen können, bis er Gott Recht gegeben hat. Der heißt Johannes. Also so viele Fromme werden stumm, der Segen wird stagniert, der Segen geht nicht mehr weiter, bis sie das tun und getan haben, was Gott gesagt hat. Ganz einfach. Also den Segen freizusetzen, ist es ganz einfach. Gib Gott Recht. Der heißt Johannes, auch wenn niemand bei mir Johannes heißt. Aber der heißt Johannes. Und dann konnte er wieder reden, als er mit Gott in Einklang war. Und sobald du mit Gott in Einklang bist, der Segen ist da. Lebe unter dem Segen Gottes. Gott Recht geben heißt, Gottes Wort bejahen. Einfach Gottes Gangart, mit ihr einverstanden sein, wenn Gott langsamer geht. Aber ich möchte viel schneller, dass alles passiert. Gib Gott Recht in seiner Gangart, sein Tempo. Gott weiß, wenn du nicht richtig läufst, nicht richtiges Tempo hast, kommst nicht hin. Dir geht der Sprit unterwegs aus oder was sonst auch noch, um gesehen zu werden. Geh mit Gott im Gleichschritt. Unser Leben ist eine Glaubensschule oder eine Schule, wo wir einfach nur eines lernen, Gott Recht geben. Gott Recht geben. Auch die Hündlein leben vom Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Gott Recht geben. Gar nicht mit Gott groß diskutieren. Und wenn du gesegnet werden möchtest, hör auf mit Gott zu diskutieren, zu schachern. Weißt du, sobald wir anfangen zu schachern und uns mit Leuten bereden, hört der Segen auf. Ich warne euch. Lebe unter dem Segen. Ich möchte dir empfehlen, fang an. Heute kannst du anfangen. Vater Abraham, 1. Mose 17, Vers 1. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der Allmächtige, wandle vor mir und sei fromm. Und hier begann seine Geschichte eigentlich. Aber so alt muss man werden, bis man vor Gott erscheint und bis Gott einem erscheint. 99 Jahre. 13 Jahre lang hat Gott geschwiegen in seinem Leben. Du fragst, warum? Weißt du, da ist die Geschichte mit der Hagar passiert. 13 Jahre davor, also da war er 86. Und da ist die Sarah. Die Sarah ist es. Und so weiter. Und in 1. Mose 16, Vers 7, Vers 2, da heißt es, Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Und als er der Stimme Sarahs gehorchte, hörte Gott auf zu segnen. Und Sarah ist ein Bild fürs Fleisch. Könnte natürlich andere Auslegung nehmen, aber ein Bild fürs Fleisch. Und in dem Augenblick, wo du aufs Fleisch hörst, ich gebe dir schriftlich, das ist jüdische Geschichte, also ich könnte euch schriftlich geben, 13 Jahre warten. Und erst im 14. Jahr ist wieder der Segen da, so wie beim Abraham. 13 Jahre, es vergehen 13 Jahre, du wartest vergeblich, wo ist der Segen? Also 13 Jahre muss vergehen. Hör nicht aufs Fleisch, was das Fleisch sagt, was das Fleisch berät. Deshalb wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Und Sarah sprach, tu das. Er hat nicht auf Gott gewartet, auf die Stunde Gottes. Und 13 Jahre vergehen umsonst. Und erst als dann Ismael 13 Jahre alt war, 1. Mose 17, Vers 25 und beschnitten wurde und so weiter, dann erschien der Herr ihm erst. Dann erst. Und dann wunderst du dich, warum so lange Zeit? Weißt du, du vergeudest dein Leben. Ungesegnetes Leben lebst du, wenn du nicht auf Gottes Stimme hörst. Hör nicht auf deine Sarah, auf dein Fleisch. Gib Gott Recht und sei mit Gott einverstanden und der Segen wird wieder fließen. Abraham muss Gott ohne Wenn und Aber folgen. Das musste lernen. Aber Gott lässt sich Zeit. Er hat ja Zeit. Hat eine ganze Ewigkeit für sich. Und wir geraten manchmal in Torschlusspanik und sagen, jetzt ist alles aus. Nein, Gott lässt auch mit 99 noch Opa, Vater werden. Und das Geheimnis des Segens Gottes ist einfach, Gott Recht geben. In allen Dingen. Gott recht geben, mit Gott einverstanden sein, eins sein mit Gott. Einfach wie Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn Gott uns warten lässt, dann hat er seinen Grund. Wir haben auf Sarah gehört. Nicht auf den Heiligen Geist. Nicht auf den Vater im Himmel. Weißt du, du sollst rausgehen aus Ur in Chaldea, aus der Verwandtschaft und so weiter. Und der ganze Umweg und alles, was da war. Weißt du, Abraham war nicht Gott gehorsam. Auch wenn er der Vater der Gläubigen war. Er war ein ungehorsamer Kauz. Er ging Wege, der blieb in Haran stehen. Und erst als sein alter Vater gestorben ist, dann ging er weiter. Erst als er sich von Lot getrennt hat, dann ging es weiter. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Erst wenn Gott bei uns das Sagen hat, seine Gedanken wieder bei uns zur Geltung kommen, wenn er uns bestimmt, dann kommt wieder der richtige Einsatz in unserem Leben. Dann hat Gott wieder Zugang zu uns, dann hat er der Segen zu uns. Dann schlagen wir aus im Reich Gottes, wir fangen an zu grünen, fangen an unsere Frucht zu bringen. Dann sind wir wieder erfolgreich, dann sind wieder Ewigkeitszeichen sichtbar in unserem Leben. Dann erkennen wir plötzlich Sachen, die wir vorher gar nicht mehr gesehen haben. Mein Leib ist erstorben, aber plötzlich wird die Sarah Mutti. Und erst wenn wir Gott recht geben, kommen wir aus der Schublade raus, da wo wir verstaut worden sind, so zur Seite gestellt worden. Wir wundern uns, warum hat Gott uns zur Seite gestellt? Nur deshalb, weil wir Gott nicht recht gaben. Aber in dem Augenblick, wo du Gott recht gibst, fängst du an zu expandieren auf allen Ebenen. Möchtest du Gott recht geben? Ich denke, das ist das Beste, was du tun kannst. Erst wenn wir Gott recht geben und wir mit Gottes Wegen einverstanden sind, erst dann leben wir auf und dann zwar ein unvergängliches, ein ewiges, ein bleibendes, ein gesegnetes, ein herrliches Leben, ein fantastisches Leben. Aber Gott recht geben, ja Herr. Yes Lord. Ja, Herr. Und das ist so schwer. Diese zwei Worte sind so schwer. Ja, Herr. Weißt du, bis wir damit einverstanden sind. Ja, Herr. Ich kann auch nicht zu allem Ja und Amen sagen. Ich bin ehrlich. Das Leben ist schwer und hart. Aber zu den Wegen Gottes sollten wir Ja, Herr sagen. Lass uns aufstehen. Und lass uns versuchen, dieses Ja, Herr zu formulieren. Lebe unter dem Segen. Vater, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast in den Bildern des Alten und Neuen Testaments, wo Menschen mit dir einverstanden wurden, waren, da ist es recht geworden und du hast immer recht getan, wenn wir und wohlgetan, wenn wir dir recht gegeben haben. Und Segen ist, dass du recht bekommst und dass die Schleusen des Himmels freigesetzt werden und dass der Segen herabfließt. Ja, Herr. Und ich möchte noch mehr Ja, Herr, in meinem Leben sagen. Ja, Herr, zu deinen Wegen. Ja, Herr, zu deinen Gedanken. Ja, Herr, zu deinen Führungen. Ja, Herr, zu der Position, in der du uns gestellt hast. Ja, Herr, für die Situation, in der wir drin stehen. Ja, Herr, für jeden Umstand unseres Lebens. Wenn wir das annehmen, wenn wir das können, dann sind wir in Harmonie mit dir und dem gesamten Universum. Halleluja. Mit der gesamten Schöpfung, mit der ganzen heiligen Welt, mit den ganzen Heiligen, wir sind dann einverstanden. Ja, Herr. Halleluja. Lass uns zusammen im Gebet nochmal sagen. Ja, Herr. Das war nicht überzeugend. Noch einmal. Ja, Herr. Das war ein bisschen besser. Lass uns nochmal. 3, 4. Ja, Herr. Halleluja, Halleluja. Ja, Herr. Das Gebet nimmt mit in diese Woche und lass uns in dieser Woche mal probieren, das durchzubeten. Ja, Herr. Ja, Herr, zu allem Möglichen, was in deinem Leben passiert. Hadere nicht mit deinem Schicksal, hadere nicht mit deinen Umständen, hadere nicht mit dir selbst, hadere nicht mit anderen Leuten. Sag immer, ja, Herr. Gott segne uns. Und jetzt singen wir noch ein Lied.